Willkommen zurück zur Innenwelt des Wortes von Friedrich Weinreb. Jetzt der Fischfang nach der Auferstehung. In Johannes 21 wird vom Fischfang nach der Auferstehung erzählt. Die Jünger erkennen Jesus nach der Auferstehung nicht. Er rät ihnen, das Netz zur rechten Seite des Schiffes auszuwerfen. Sie hatten während der ganzen Nacht nichts gefangen. Nun aber ist das Netz so schwer von Fischen, dass sie es kaum ziehen können. Dieses Mal werden die Fische wieder gezählt und es sind genau 153 große Fische. Diese Mitteilung einer Zahl nach der Auferstehung sollten wir nicht so einfach überlesen, ohne uns zu fragen, was sie bedeuten kann. Vielleicht kann sie uns etwas mehr erzählen über das, was Auferstehung eigentlich für uns im Zeitfluss bedeuten könnte. Nun, diese Zahl kann vom Hebräischen her vielleicht etwas besser betrachtet werden. Das Wort gut im Hebräischen ist Tov, 9, 6, 2. Es kommt in der Schöpfungserzählung im ersten Kapitel der Genesis mehrere Male vor. Jeden Tag, wenn Gott sein Werk betrachtet, heißt es doch, und Gott sah, dass es gut war. Am Ende des sechsten Tages aber heißt es sehr gut. Und wenn vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gesprochen wird, heißt Gut auch jedes Mal Tov. Das Wort zählt in seiner Verborgenheit den Begriff 17, wie aus den Zeichen 9, 6, 2 zu sehen ist. Eine Zahl wird erst als vollkommen erfüllt betrachtet, wenn die Phasen des Weges zur Erreichung dieser Zahl, dieser Erzählung, alle mit berücksichtigt werden. Denn was wäre, wenn man ein Ziel erreicht hat und die ganze Geschichte des Weges vergessen oder nur in wehmütiger oder freudiger Erinnerung geblieben ist? Dann bleiben nur nostalgische Gedanken an die schöne, alte, vergangene Zeit, die einen traurig stimmen. Dieser Begriff 17 kommt mehrere Male in der Bibel vor, immer am Ende einer Phase, wie am Ende eines Schöpfungstages. Wenn die Sintflut ein Ende setzt einer ganzen Welt, ist es das biblische Jahr 1656, wie sich leicht aus den Altern jener ersten 10 Geschlechter berechnen lässt. Und wenn Josef von seinen Brüdern verkauft wird und eine neue Phase für alle eintritt, ist er im 17. Jahr, 1. Mose 37, 2. Gut, also, auch wenn wir im Moment des Geschehens diese Tat als sehr ungut abweisen würden. Wie natürlich auch die Sintflut. Und die Sünde mit dem goldenen Kalb, 2. Mose 32, geschieht am 17. Tag des 4. Monats, wie man aus der Geschichte bis dahin berechnet hat. Die Eroberung von Jerusalem, sowohl durch den Babylonier Nebukadnezar als auch viel später durch den Römer Titus, ist am gleichen 17. Tag des 4. Monats. Und noch eine ganze Reihe anderer Ereignisse fallen auf einen 17. Tag oder ein 17. Jahr. So erzählt eine Überlieferung auch, Mose habe in seinem 17. Jahr vor dem Pharao aus Ägypten fliehen müssen. Schluss also mit dem Prinzenleben im Palast. Wenn man ein Leben hinter sich hat und es ist gut, also 17, dann fragt man sich zurecht, wozu bin ich dann damals durchgefallen? Es gab doch viel Trauer und Aufregung damals. Oder man denkt an den Sterbetag eines geliebten Verwandten oder an verflossene schöne Tage. Aber sie sind verflossen, vergangen. Wirklich gut kann es nur sein, wenn all das Verschwundene gerichtet und gut wieder da wäre. Das bedeutet, dass in der 17 auch die Phase 16, die vorüber ist, auch wenn es erst gestern war, dabei wäre. Und natürlich müssten auch die Phasen 15 und 14 dabei sein, bis einschließlich des allerersten Anfangs der Phasen 2 und 1. Wenn nun das ganze Leben gegenwärtig sein soll, dann ergibt sich zusammen mit der 17 vom Ende, vom Übergang, gerade die Zahl 153, wie man selbst leicht ausrechnen kann. Dass der Fischfang 153 Fische erbringt, will also sagen, Jesus holt nach seiner Auferstehung jede seiner Lebensphasen, Lebensmomente aus dem Wasser, fischt sie aus der Zeit. Dann kommt das Mahl. Alles ist schon vorbereitet, die Kohle, das Brot. Und Jesus lässt die Fische zur Mahlzeit bringen. Sein ganzes Leben ist konkret gegenwärtig dabei. Nichts ist vergessen, nichts ist übergangen worden. Wirklich gut ist es erst, wenn nicht nur das Ende gut ist, sondern wenn man staunend einsieht, dass alles immer schon gut war und nur wir es aufs äußere Geschehen fixiert, voreilig beurteilen, kritisierten, dramatisierten, missverstanden. Nun aber sehen wir, dass alles gut ist. Alles ist wieder dabei, gerichtet, erklärt. Die Sintflut, der Verkauf Josefs, die Flucht des Mose, das goldene Kalb, Nebukadnezar, Titus und so weiter. Jesus erzählt dort mit den aus dem Wasser geholten Fischen, was Judas eigentlich bedeutet hatte, was Kaiphas, was die Samariterin. Alle Phasen des Lebens sind bei der Auferstehung dabei. Wer ihn im Grab sucht, denkt, es gehe irgendwo weiter. So im Sinne der Totenbücher jener Gemeinschaften, die das Geschenk der Bibel nicht kennen. Das sind auch die Spiritisten, die das Gruselige mögen. Wir können in Galiläa sein, das Wort in der Form entdecken, es von der Hülle, vom Äußeren befreien. Die Hülle ist gut zum Schutz. Wie die Schale einer Frucht, wie die Spreu beim Weizen. Sonst käme nie das Brot Lechem, käme auch nie Bethlehem. Das ist auch das Gute der Institutionen. Sie beschützen das Innere, das Heilige. Und durch diesen Schutz wächst das kostbare Getreide zum Bereiten des Brotes. In diesem Schutz können Menschen leben, ihr Glück kennenlernen, im Stillen große und heilige Menschen sein. Ohne diese Hülle wäre das zarte Innere vielleicht schon längst gestorben, hätte es sich nicht entwickeln können. Dazu gibt Gott dem Menschen auch seine Haut, seine Hülle. Am Ende braucht er die Hülle nicht mehr. Jesus wird in seiner neuen Hülle nicht erkannt und auch nicht von denen, die ihn erst vor 3 Tagen gesehen und mit ihm gesprochen hatten. Natürlich ist Ähnlichkeit da, aber doch auch der Ausdruck von jedem Moment des Lebens, auch vom Inneren, vom bisher Verborgenen. Die Hülle der Institutionen wird sich deshalb auch geändert haben. Und doch bleibt die Ähnlichkeit. Erst mit dem Brechen des Brotes, mit dem Austeilen des Wortes von Gott erkennt man das Ewige. Weil das Wort Gottes ist, ewig ist, im Äußeren dasselbe ist wie im Inneren. Man sollte heute auch keinen Anstoß nehmen, wenn einem eine Institution nicht gefällt. Gott ließe sich so entwickeln. Die Hautfarbe oder Augenfarbe eines Menschen hat Gott so kommen lassen. Die Haut, die Hülle der Institutionen heute, schätze man als von Gott so gewollt. Man werfe sie nicht immer gleich mit kausal bedingter Kritik auf sie, wie Wölfe. In der Welt des Messias wohnen Wolf und Lamm zusammen. Könnte man nicht jetzt schon auf dieses Ziel hin zu leben versuchen? Nicht nur einander ertragen, vielleicht auch schon ein wenig einander lieben. Dann hat die Auferstehung uns doch etwas berührt. Dann blicken wir nicht nur düster drein, sondern es strahlt von uns das verborgene Licht, das Licht der Ewigkeit aus. Soweit die Gedanken von Friedrich Weinreb zum Fischfang nach der Auferstehung. In der nächsten Episode geht es um Konsequenzen aus dem Neuen Testament. Soweit und bis dahin, bleibe behütet.